Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Schwarzmalerinnen haben es ja leicht dieser Tage. Rezession, Deindustrialisierung, Wirtschaftskrise, der Ukraine-Krieg und seine Folgen sind dramatisch. Doch wie wird das alles wirklich werden? Das wollen wir heute eine echte Koryphäe der Wirtschaftsforschung fragen. Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Direktor des Walter-Eugen-Instituts und auch Berater des deutschen Finanzministers. Aber bevor es mit dem Interview losgeht, gibt es noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners.
Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren Traumjob.
Kannst du, willst du, kannst du, willst du, kannst du,
willst du, kannst du,
willst du, kannst du,
willst du, kannst du.
Neuer Job. Willst du, kannst du mit Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal.
So, und jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Professor Lars Feld. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, schön, dass Sie im Podcast heute mit dabei sind. Mal so die Stimmungsfrage vorweg. Wenn Sie Richtung November, Dezember, Jänner blicken, wie ist da Ihre Stimmung?
Naja, ich bin im Grunde immer von der Grundnatur her eine optimistische Person. Deswegen schaue ich auch nicht mit allzu großen Sorgen in den Winter. Mir ist natürlich einfach rein sachlich betrachtet die schwierige Situation sehr bewusst, gerade für Deutschland, auch ein Stück weit für Österreich, wird es vielleicht im Winter ein bisschen schwieriger, was die Energieversorgung anbetrifft, als in anderen Ländern. Und dann werden wir aber sehen, wie wir wirklich durch den Winter durchkommen. Man muss ja auch keine Panik machen. Im Grunde ist es immer so, dass Panik und Angst schlechte Berater sind. Am besten bleibt man nüchtern.
Absolut. In Panik kann man derzeit irgendwie leicht geraten. Sind da die Medien ein bisschen mitschuld, wenn man permanent über Blackouts und Stromengpässe berichten?
Ja, wir reden natürlich viel über Gasmangellage oder Strommangellage und was da alles so passieren könnte. Die Blackouts, die dann auftreten im System, das sind größere Sorgen, aber oftmals steht ja auch hinter diesen in der Öffentlichkeit gemachten Äußerungen ein bestimmtes politisches Interesse. Also beispielsweise bei dem Verweis auf Blackouts im nächsten Schritt zu sagen, jetzt müssen wir aber zwingend die Atomkraftwerke in Deutschland am Netz lassen und die, die letztes Jahr abgeschaltet worden sind, auch nochmal ans Netz nehmen. Das muss man eben auch vor dem Hintergrund solcher politischer Diskussionen sehen. Wenn die Äußerungen von Fachleuten kommen aus dem Energiebereich, den Ingenieuren, dann hat das nochmal eine andere Qualität, weil die meistens nicht mit bestimmten politischen Zielsetzungen unterwegs sind.
Okay, alles klar. Also man muss immer das Für und Wider betrachten, klarerweise. Sie waren ja vergangenen Freitag in Innsbruck am Josef Schumpeter Symposium, haben dort vor den Menschen gesprochen. Was haben Sie denen erzählt?
Nun, es ging ja vor allen Dingen an diesem Freitag um Innovationsthemen, auch anknüpfend an den Schumpeterschen Arbeiten. Schumpeter ist ja bekannt für diese Idee der schöpferischen Zerstörung, dass also die Marktwirtschaft so funktioniert, dass man über Innovation bestimmte Technologien und damit auch bestimmte Geschäftsmodelle obsolet macht, dass sie also nicht mehr gebraucht werden und dadurch aber auch Neues entsteht, was dann häufig mit einer höheren Wertschöpfung einhergeht. Das ist eine der Ideen, die man bei Schumpeter liest. Und die andere Idee ist natürlich auch eine, die sehr interessant ist, nämlich die Rolle von Unternehmern, von Unternehmerpersönlichkeiten, die in solchen Prozessen nach vorne gehen mit ihren Ideen. Und da knüpfe ich an und diskutiere, wie meines Erachtens Innovationspolitik aussehen sollte und wie wichtig es ist, nicht im Sinne von Industriepolitik spezifische Industrien fördern zu wollen, sondern die allgemeinen Rahmenbedingungen für Neugründungen im Blick zu haben, auch dafür zu sorgen, dass Austritte aus dem Markt nicht einfach durch staatliche Subventionen oder Bestandsgarantien erhalten bleiben.
Mm-hmm. Bleiben wir ganz kurz bei Schumpeter für den Hintergrund, für die Hörerinnen, die ihn vielleicht nicht sofort parat haben. Ein in Österreich geborener Ökonom, der hat im 20. Jahrhundert den Begriff der schöpferischen Zerstörung oder der kreativen Zerstörung geprägt. Sind Sie selber ein Schumpeter-Anhänger?
Ach, ich bin ein bisschen zurückhaltend mit Anhängerschaften. Ich bin von Grund auf ein liberaler Ökonom und insofern sind Innovationsprozesse, wie sie Schumpeter beschreibt, für mich etwas ganz Normales und Sinnvolles. Und die Art und Weise, wie Schumpeter diese Aspekte erforscht und erarbeitet hat, die sind schon sehr beeindruckend in der Zeit, in der er gelebt hat. Aber ich bin schon auch jemand, der die österreichische Schule der Nationalökonomie in ihren unterschiedlichen Facetten aufnimmt. Ich sitze ja hier in Freiburg im ehemaligen Vorderösterreich auf dem früheren Lehrstuhl von Friedrich August von Hayek und insofern bleibt es nicht aus, dass man auch ein bisschen von der österreichischen Schule beeinflusst ist.
Alles klar, Hayek gibt es da natürlich auch, aber bleiben wir noch ganz kurz bei Schumpeter. Der hat ja eben die schöpferische Zerstörung beschrieben. Heute würde man vielleicht sogar eher disruptive Innovation dazu sagen. Denken Sie, dass man von Schumpeter in der heutigen Situation Ende 2022 etwas lernen kann?
Ja, absolut. Enorm viel. Also erstens wird klar, wie wichtig es ist, eben allgemeine Rahmenbedingungen für die Märkte zu haben, damit Unternehmensneugründungen gut nach vorne kommen können. Und wenn wir uns das heutzutage anschauen, wie die Start-up-Szene aussieht, wie wichtig es ist, Anschubfinanzierungen einerseits zu haben, aber vielleicht noch viel mehr in der Wachstumsphase Investoren dabei zu haben, die bereit sind, im Wachstum, wenn noch Verluste eingefahren werden, trotzdem weiterhin Kapital zu geben. Das zeigt dann doch, obwohl Schumpeter vielleicht darauf gar nicht hingewiesen hat, aber jedenfalls, wie wichtig diese Rahmenbedingungen sind. Und dass es notwendig ist, diese immer wieder im Blick zu haben. Was auch wichtig ist, schöpferische Zerstörung heißt, Marktaustritte von Firmen, deren Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, dürfen nicht aufgehalten werden. Und das ist etwas, was in der Politik typischerweise schlecht ankommt, weil das ja zunächst einmal heißt, da gehen Arbeitsplätze verloren. Das ist die Befürchtung, die man damit hat. Insolvenzen wollen wir möglichst nicht zulassen. Wir haben das in der Corona-Zeit stark gesehen. Wir sehen es jetzt auch in der Energiekrise, dass der Staat eher bereit ist, die Unternehmen, die schon existieren, aufzufangen und ihnen zu helfen, statt zuzulassen, dass sie aus dem Markt rausgehen. Das muss nun nicht bedeuten, dass man in einer Sondersituation Masseninsolvenzen zulässt, aber man muss das immer im Blick haben bei den Maßnahmen, die man unternimmt, und darf sie deswegen auch nicht so lange strecken und so lange bestehen lassen.
Ja, das hat man in der Corona-Krise ja gesehen. Da wurden ja Dutzende Milliarden ausgegeben, um Firmen zu retten, unter anderem halt auch die berühmt-berüchtigten Zombie-Firmen, die andernfalls wahrscheinlich aufgehört hätten zu existieren. Glauben Sie, dass in der jetzigen Krise nochmal so viel Geld in die Hand genommen werden kann, um diese ganzen Firmen zu retten, oder ist jetzt dann der Moment gekommen, wo diese Insolvenzwelle wirklich rollt?
Also sowohl in Deutschland als auch in Österreich sieht es im Moment danach aus, als ob die jeweiligen Regierungen wieder viel Geld in die Hand nehmen, um Unternehmen über diese Energiekrise hinwegzuhelfen. Wenn ich mir die Vorschläge in Deutschland für die sogenannte Gaspreisbremse anschaue, da kann man schon auch sagen, dass die Industrie mit dem, was sie als Gaspreisdeckel ab kommendem Jahr bekommen wird, doch ganz schön viel Geld bekommt und vielleicht sogar wiederum eine Art von Überförderung, wenn man es genauer nimmt. Das ist schon ziemlich üppig, was die sich ausgedacht haben in dieser Kommission. Und von daher ist die Befürchtung eigentlich eher, dass man genauso wie in der Corona-Zeit mit sehr viel Geld und gießkannenartig durch die Welt geht. Ja, insofern bin ich da auch ein bisschen skeptischer, was das anbetrifft, denn letztlich muss man sagen, dass wir im Unterschied zu Corona eine andere Situation haben. Wir haben hohe Inflationsraten, es geht ja nicht nur um Energiepreise. Und wenn man mit staatlichen Maßnahmen so subventioniert, dass die Energiepreissteigerungen nicht so gravierend zu Buche schlagen, dann bedeutet das, dass die Nachfrage in anderen Bereichen hochgehalten wird. Die Inflation bleibt dann hoch. Da kann der Staat nicht dagegen subventionieren und versuchen, auf diese Art und Weise Inflationsprozesse anzuhalten. Das schafft er überhaupt nicht. Und deswegen ist die Lage jetzt doch eine ganz andere.
Ich habe auch gelesen, dass Sie beratend den deutschen Finanzminister Christian Lindner unterstützen. Stimmt das?
Das ist richtig. Ich gehöre zu seinen Beratern und ich bin sogar auf dem Organigramm des Bundesfinanzministeriums als sein persönlicher Berater geführt.
Okay, weil Lindner wird aktuell in Europa stark dafür kritisiert, dieses massive Entlastungspaket von bis zu 200 Milliarden Euro zu schnüren, weil andere europäische Länder befürchten, da gibt es Wettbewerbsverzerrung zugunsten der dann stark subventionierten deutschen Unternehmen. Wie sehen Sie das?
Nun, ich denke, dass man versuchen wird, mit diesem Mechanismus einer Gaspreisbremse sicherzustellen, dass man keine europarechtlichen Probleme bekommt. Das heißt also, dass es die Verzerrungen, die hier befürchtet werden, im Binnenmarkt dadurch nicht gibt. Dass es also auch keine unbotmäßigen Subventionierungen sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das, was die europäischen Partner, die hier besonders laut gewesen sind, an den Tag legen, ist ja sehr durchsichtig. Es geht ihnen letztendlich darum, Frankreich, Italien, Spanien wiederum einen schuldenfinanzierten Fonds auf EU-Ebene aufzulegen. Und dafür ist ihnen dann jedes Argument recht. Als Frankreich voriges Jahr eine Gaspreisbremse eingeführt hat, im Frühjahr den Tankrabatt auch in europäischer Abstimmung untergebracht hat und schließlich noch eine Strompreisbremse im Frühsommer, gab es diesen Aufschrei nicht, dass irgendeine Wettbewerbsverzerrung auftreten würde. Nur wenn Deutschland das jetzt macht, dann ist das Argument sofort da, da brauchen wir auch mehr Geld auf europäischer Ebene, am besten durch den Haftungsgeber Deutschland gestützt. Und da bin ich dann natürlich, Sie merken es im Unterton, auch etwas genervt.
Aber ist da nicht die Gefahr, dass die europäische Einigkeit ein wenig bröckelt, die ja eigentlich sehr wichtig ist, gerade in der Ukraine-Krise?
Ja, im Hinblick auf die Ukraine-Krise ist es wichtig, Einigkeit zu haben, aber die europäische Einigkeit ist sowieso immer auch ein bisschen problematisch. Natürlich gibt es unterschiedliche Vorstellungen über Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Europäischen Union. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Wirtschafts- und Finanzpolitik im Wesentlichen von den Mitgliedstaaten durchgeführt wird und nicht auf europäischer Ebene, weil die wirtschaftspolitischen Vorstellungen sich so unterscheiden. Ich sehe das eher als Indiz dafür, dass eine stärkere Föderalisierung im Sinne einer Zentralisierung auf die europäische Ebene, einer Schaffung eines europäischen Bundesstaates immer noch in weiter Ferne ist.
Kommen wir zur Gesamtwirtschaftslage, egal ob man sich jetzt die Prognosen vom Währungsfonds oder von der Deutschen Bundesbank anschaut, die Rezession, die scheint ja sehr fix. Können Sie uns das mal schildern? Was bedeutet das? Es ist für viele Menschen ein sehr abstraktes Wort. Man malt sich irgendwie aus, dass man dann arbeitslos wird und in der kalten Wohnung sitzt. Aber was kommt da auf uns zu? Also wie wird sich diese Rezession faktisch auf den Einzelnen auswirken?
Naja, das ist ganz interessant, dass man das ja meistens nicht im Vorhinein weiß. Rezession heißt ja zunächst einmal vor allen Dingen, dass die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes negativ werden, dass wir also eine Schrumpfung bekommen. Manche haben so eine ganz einfache mechanische Vorstellung, dass Rezession eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts über 2 Quartale ist, also 2 Quartale nacheinander eine Schrumpfung. So einfach würde ich es nicht nehmen. Ich denke schon, dass man auch weitere Indikatoren mit in den Blick nehmen muss, um von einer Rezession zu sprechen. Aber es kann durchaus sein, dass das, was wir jetzt bekommen werden, in Europa, zumindest aber in den nordeuropäischen Ländern, also auch in Deutschland und Österreich, nicht zu einer besonders starken zusätzlichen konjunkturellen Arbeitslosigkeit führt. Also die Prognosen, die ich für Deutschland gesehen habe, trotz wirtschaftlicher Rezession, zeigen nur einen schwachen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und von daher wäre ich vorsichtig, das zwingend mit Arbeitslosigkeit zusammenzubringen. Aber es heißt halt, einen Wohlstandsverlust zu erfahren. Das sind ja immer reale Wachstumsraten. Das heißt nominal, wenn Sie jetzt die Inflationsrate hinzuzählen, wächst die Wirtschaft immer noch, aber nur, weil halt die Preise steigen. Und die Menschen merken das, dass sie dann eigentlich trotzdem weniger im Geldbeutel haben beziehungsweise weniger zur Verfügung haben, um zu konsumieren, weil alles so viel teurer geworden ist. Das ist der eigentliche Wohlstandsverlust, vor dem wir da jetzt stehen, beziehungsweise der auch schon stattgefunden hat. Und das macht es halt problematisch.
Mit Wohlstandsverlust, das ist ja auch ein schwieriges Wort. Das würde irgendwie bedeuten, Heimaturlaub statt Mallorca, Bahnfahren statt Autofahren und so weiter und so fort, oder? Also der Verzicht wird irgendwie kommen müssen. Notgedrungen.
Ja, für viele wird es das heißen, gerade für Personen mit niedrigen Einkommen, die ja auch schon während der Corona-Zeit Einkommenseinbußen haben hinnehmen müssen, die werden für sich feststellen müssen, dass es auch im nächsten Jahr schwierig wird, ihre Urlaubspläne zu realisieren. Das ist ja immer ein Element, bei dem man am ehesten bei ganz knappen Kassen einsparen kann. Aber man wird es auch gerade bei Nahrungsmitteln sehr stark sehen. Da sind die Preise schon kräftig hochgegangen und gehen weiter hoch. Wir sehen es bei der Energieversorgung sehr stark. Auf viele wird zukommen eine höhere Nebenkostenabrechnung als Mieterinnen und Mieter, als Eigentümer natürlich sowieso auch. Und was man dann auch nochmal deutlich sehen wird, es wird sich nachher durch alle Bereiche der Wirtschaft durchziehen. Das ist ja das Problem einer Inflation, die so in die Breite geht. Wir merken es dann also auch bei anderen Gütern und Dienstleistungen, egal was man in Anspruch nimmt und welche Einkommensgruppen bestimmte Konsumbündel dann auch wirklich haben. Jeder wird davon auszugehen haben, dass die Preise letztendlich für ihn oder für sie nach oben gehen.
Aber das ist ja dann eine Abwärtsspirale. Kann man die irgendwie stoppen oder muss man das einfach abwarten, bis der Ukraine-Krieg aufhört?
Es ist nicht einfach nur ein Ergebnis des Ukraine-Kriegs. Wir hatten die Preissteigerungen ja schon im Jahr 2021 ohne jeglichen Ukraine-Krieg. Und man sieht ja auch sehr deutlich, das ist nicht nur in Europa so, dass die Preise massiv nach oben gehen. Das ist auch nicht nur einfach ein EU-Problem. Wir haben das auch in anderen europäischen Ländern. Wir haben es in den Vereinigten Staaten, in vielen Ländern des Westens. Also insgesamt weltweit stellen wir im Moment eine globale Inflation fest. Wenn Sie in Entwicklungs- oder Schwellenländer gehen, sind das zum Teil 2 oder gar 3-stellige Inflationsraten, also riesige Preissteigerungen. Die Türkei mit 70% Inflationsrate, das ist ja nun wirklich nicht einfach nur ein Phänomen, das uns hier in Europa treffen würde. Und das hat auch nicht einfach nur mit Energiepreisen zu tun. Wir sehen schon sehr deutlich, dass die Geldpolitik in den vergangenen Jahren ja viel zu viel Liquidität in die Märkte gegeben hat und damit auch an diesen Preissteigerungen mitbeteiligt ist durch ihre expansive Geldpolitik. Und deswegen ist der nächste Schritt auch der, dass die Geldpolitik restriktiv werden muss. Das ist schon eingeleitet mit Zinssteigerungen, aber es wird noch stärker werden. Und auch das heißt, dass es Veränderungen in den Märkten geben muss. Bei Zinssteigerungen werden sich für viele Menschen die Baufinanzierungen nicht mehr lohnen und dann wird man auch kein Eigenheim bauen können. Also das ist schon insofern auch eine wirtschaftliche Zeitenwende, die vielleicht noch viel stärker durch diese neuen Inflationstendenzen getrieben wird als durch alles andere. Bis die Inflation dann runtergeht, denke ich, würden wir schon bis 2025 oder 2024 zu warten haben.
Aber die Inflation, sagen Sie, ist jetzt auch durch andere Faktoren getrieben. Meinen Sie quasi das, was man immer unter dem Gelddrucken während der Corona-Krise, also diese massiven Wirtschaftshilfen versteht? Oder hat das schon vorher begonnen? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, das sind ja eigentlich die Nachwehen nach der Finanzkrise und die Folge neoliberaler Wirtschaftspolitik.
Also, naja, die neoliberale Wirtschaftspolitik ist immer so eine Geschichte. Ne? Also im Grunde hat man ja in der Bankenkrise oder nach der Banken- und Finanzkrise und der EU-Schuldenkrise gesehen, dass die EZB sehr, sehr viel Liquidität in die Märkte gegeben hat. Wenn man das aber genau analysiert, stellt man fest, dass die Geschäfte, die sie dabei angeboten hat, vor allen Dingen genutzt worden sind im Bankensystem von den europäischen Banken, um sich zu sanieren. Das waren schon ordentliche Gewinne, die da realisiert werden konnten. Letztlich Buchgewinne, gegen die man dann Abschreibungen von faulen Krediten stellen konnte. Und so sind die Banken besser aus dieser langen Phase mit lockerem Geld hervorgegangen, ohne dass es an den Konsumentenpreisen angekommen wäre, weil die Banken dann nicht mehr Geld verliehen haben, also ging es auch nicht in die Realwirtschaft. Ja. Das hat sich seit Corona geändert, denn die EZB, auch in den USA, die Federal Reserve, haben durch ihre Anleihekäufe die deutlich höhere Verschuldung der Staaten finanziert. Und das, was die Staaten da an Verschuldung gemacht haben, das haben die ja nicht aufs Konto gestellt, sondern sie sind hingegangen und haben höhere Transfers, höhere Konsumausgaben, höhere Investitionsausgaben damit finanziert. Und so ist es in der Realwirtschaft angekommen. In den USA ist es am eindeutigsten, da waren die beiden Konjunkturpakete von Donald Trump und Joe Biden so überdimensioniert, dass sie ein gutes Drittel mehr im Volumen ausgemacht haben, als der Einbruch in der Corona-Krise überhaupt ausgemacht hatte, ja, im Bruttoinlandsprodukt. Also von daher war eindeutig, dass das einfach viel zu überdimensioniert war. Und so ist es zu der Überhitzung in den USA gekommen. Und ein Teil dieser Überhitzung schwappt über die internationalen Rohstoffmärkte und Wechselkurse eben auch nach Europa über. Die USA sind ja wirtschaftlich gesehen das einzige große Land, das in der Lage ist, Weltmarktpreise zu beeinflussen. Und so tragen die USA auch ihren Teil an den Energiepreissteigerungen des Jahres 2021 mit. Und die schlagen sich auch in Europa nieder.
Und man sieht es ja natürlich am sehr starken Dollar. Haben Sie da ein bisschen Angst um den Euro auch, der ja immer stärker abwertet?
Ach, ich mache mir immer Sorgen um die Währungsunion, aber nicht so sehr im Hinblick auf den Wechselkurs. Dass der Euro-Wechselkurs jetzt schwächer ist, ist ja in gewisser Weise eine automatische Stabilisierung der Lage in Europa, weil dadurch die aufgrund höherer Energiepreise schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft im internationalen Umfeld auch ein wenig verbessert wird, weil man dann ja über den Wechselkurseffekt die Waren im Ausland günstiger anbieten kann, ja, und deswegen nicht mehr ganz so schlimm dasteht. Es ist letztlich eine ja nicht nur der akuten Phase geschuldet, dass der Wechselkurs des Dollar sich zugunsten des Dollar entwickelt hat, sondern es ist auch dahinter eine strukturelle Veränderung durch den Ukraine-Krieg. Die USA werden wirtschaftlich begünstigt sein durch den Ukraine-Krieg. Energienachfrage wird eben auch dann stärker von den USA bedient. Das teurere amerikanische Flüssiggas wird international verkauft in größerem Stil. Wir werden sehen, dass die europäischen Staaten stärker aufrüsten werden und dann werden immer auch Systeme, Waffensysteme aus den USA nachgefragt. Das sind so zwei Elemente, wo man wirklich sieht, wie die USA durch diese Situation begünstigt sein werden. Und mit den deutlich höheren Energiekosten in Europa wird es auch das ein oder andere Unternehmen geben, das höhere Direktinvestitionen in den USA tätigen wird. Also das sind drei strukturelle Elemente, die auch nach dieser akuten Energiekrise, die wir jetzt dieses Jahr und diesen Winter haben, den USA in die Hände spielen.
Das heißt, der Kriegsverlierer Europa heißt gleichzeitig Kriegsgewinner USA, oder?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen Kriegsverlierer Europa, weil auf der anderen Seite, wenn es tatsächlich gelingt, Russland in der Ukraine eine Niederlage beizubringen, es ja letztlich sicherheitspolitisch für die Europäer heißt, dass sie auf der Seite mal eine Weile Ruhe haben. Aber es bedeutet natürlich schon auch, dass sich die Europäer nochmal ganz anders geostrategisch aufstellen müssen und sich auch nochmal klarer überlegen müssen, wie sehr sie im Westen verankert sind und was ihre Aufgaben dabei sind.
Okay, jetzt wollen wir den Podcast mit einem positiven Ausblick beenden. Was ist für Sie persönlich, wenn Sie in die nächsten Jahre blicken, der beste Silberstreifen am Horizont?
Ich habe vor kurzem mit einem meiner früheren Lehrer sprechen können, der jetzt fast 90 Jahre alt ist. Und der gab mir mit auf den Weg der deutschen Bundesregierung, zumindest dem Bundesfinanzminister, doch zu sagen, dass man die Bundesregierung in der jetzigen Situation doch eigentlich nur beneiden könne. Angesichts der großen Herausforderungen, vor denen sie stehe, sei das doch eine der günstigsten Gelegenheiten, sich in die Geschichtsbücher einzuschreiben. Und ich glaube, das ist ein schöner Silberstreifen.
Super. Herr Professor Feld, vielen Dank fürs Interview.
Ich danke Ihnen.